Stadt, Land.
Was?
Eine Podcast-Reise zu Orten, an denen sich mystische, sonderbare und spannende Geschichten zugetragen haben sollen.
Mit Domescu und Nicole.
Ah.
Stopp! Herzlich willkommen zu unserer 21. Folge Stadt, Land, Was? Eurem Lieblingspodcast für spannende Geschichten über interessante Orte. Das behaupte ich jetzt einfach mal so. Wir sind heute wieder mit einer neuen Folge für euch da, doch vorher wagen wir wie immer einen Blick in die Vergangenheit und zwar ganze 2 Wochen zurück. Domescu, du hattest uns vor 2 Wochen eine Geschichte erzählt zu Nottingham, der Robin Hood Stadt. Fass doch nochmal kurz zusammen, worum es in deiner Geschichte ging.
In meiner Geschichte ging es natürlich, wie bei jeder Geschichte um Nottingham, am Rande um Robin Hood. Vielmehr ging es aber um den möglicherweise ältesten Pub Nottinghams, möglicherweise auch den ältesten Pub Großbritanniens, das The Old Trip to Jerusalem.
Und wer jetzt nicht schon hooked ist, dem muss ich sagen, das war eine tolle Geschichte. Hört unbedingt rein, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ich bin mir sicher, dass sie euch gefallen wird.
Das will ich hoffen.
Wir hatten ja in diesem Podcast schon viele verschiedene Geschichten und irgendwie auch verschiedene Genres. Also sowas wie gescheiterte Expeditionen, Schatzsuchen. Wir hatten auch True-Crime-Fälle oder eben auch bekannte Märchen und haben da die Wahrheit hinter diesen Märchen erzählt. Ich bin mir aber sicher, dass uns noch mindestens ein Genre fehlt. Eins dieser fehlenden Genres habe ich heute mitgebracht. Ich bin gespannt, wann du darauf kommen wirst. Ich lasse dich jetzt das nicht raten. Aber ich lasse dich natürlich raten, um welchen Ort es denn heute geht. Ich habe beim letzten Mal den Buchstaben K wie Kleeblatt gezogen. Und du musst jetzt raten, wohin wir heute gehen.
Also durch deine Anmoderation kann ich eine Sache tatsächlich schon ausschließen. Ich weiß nämlich, dass wenn es jetzt keine Expedition ist, dass es wahrscheinlich nicht um den Kilimandscharo geht.
Vielleicht gibt es da auch noch andere Geschichten zu erzählen, aber nee, darum geht es tatsächlich heute nicht.
Okay, dann geht es meiner Meinung nach um Köln, die Stadt am Rhein.
Nein.
Oder es geht um, K ist ja auch so schwierig, da weiß man ja gar nicht, ob das jetzt mit K oder mit C geschrieben wird in manchen Fällen. Ich sage, es ist Kärnten, das Gebiet in Österreich.
Wir gehen heute auch nicht nach Kärnten. Schau dir doch mal direkt das erste Bild an, was ich dir geschickt habe und vielleicht hilft das dir ja ein bisschen auf die Sprünge.
Das ist eine Stadt, die einen großen Fernsehturm in der Mitte hat und ansonsten viele Hochhäuser und viele rote Lichter auf dem Dach.
Sieht nicht nach Kärnten aus, oder?
Es sieht nicht nach Kärnten aus. Ich habe kurz gedacht, ob es vielleicht Vancouver ist, weil die auch so einen merkwürdigen Fernsehturm haben. Aber Vancouver fängt eindeutig nicht mit K an.
Nee.
Darf ich noch einen Tipp geben?
Ja.
Vielleicht ist es Kyoto?
Bingo!
Ach, Gott sei Dank.
Wie bist du darauf gekommen?
Zum einen war meine Mutter jetzt gerade in Japan, hat mir einige Bilder aus Kyoto gezeigt. Keins davon sah so aus, aber ja, wenn ich mir schon den Fernsehturm angucke, hat er für mich, der sich überhaupt nicht damit auskennt, irgendwas Japanisches.
Es ist auf jeden Fall richtig, wir reisen heute nach Japan, nach Kyoto. Was weißt du denn schon über Kyoto? Vielleicht jetzt durch den Reisebericht deiner Mutter oder auch unabhängig davon?
Ich glaube eher unabhängig davon weiß ich, dass Kyoto früher auch mal die Hauptstadt Japans war oder zumindest so eine Gegenhauptstadt in irgendeiner Form. Und dass sich dort in den 90ern relativ viele Regierungs- und Staatschefs getroffen haben, um das Kyoto-Protokoll zu unterzeichnen, was sowas wie der Vorgänger des Pariser Klimaabkommens war.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Also tatsächlich hätte ich dir das ansonsten heute erzählt. Oh. Kyoto, also jetzt nicht das mit dem Klimaprotokoll, okay, aber dass Kyoto die frühere Hauptstadt Japans war, auch Kaisersitz. Und Kyoto bezeichnet sich auch heute noch als kulturelles Zentrum des Landes. Die Stadt hat eine über 1000-jährige Geschichte und trägt dementsprechend auch für uns sehr, sehr viele interessante Geschichten in sich. Es ist eine Stadt der Gegensätze. Auf der einen Seite sehr modern, mit vielen Ausgehmöglichkeiten und einer sehr guten Infrastruktur, auch was die öffentlichen Verkehrsmittel betrifft. Auf der anderen Seite ist es auch eine sehr traditionsbewusste Stadt mit circa 2000 Tempeln und Schreinen. Und von einem dieser sehr berühmten Schreine oder Tempel habe ich dir auch Fotos mitgebracht.
Da bin ich sehr gespannt. Bild 2 und 3 darf ich mir beide anschauen?
Ja.
Okay, also es sieht so ein bisschen aus wie dieser Durchgang hier am Zopp. Weißt du, am Messedamm, da gibt es auch diesen U-Bahn-Durchgang. Da sind auch diese ganzen orangenen Säulen, weißt du?
Ja, das stimmt.
Und das hier sieht sogar fast noch ein bisschen gruseliger aus. Also viele sagen, sie fühlen sich da am Zopp nicht sicher, aber hier würde ich jetzt nachts auch nicht unbedingt lang gehen.
Ja, ich glaube, das liegt aber vor allem daran, dass es nachts ist. Mhm. Und einmal, also bevor es jetzt darum geht, was für ein Ort das ist, die Bilder sind auch ganz besonders, denn die sind diesmal nicht aus dem Internet, sondern von einer Freundin von uns, die im Frühjahr auch in Japan war und auch in Kyoto war.
Ah, krass.
Ja, da habe ich mir die besorgt. Und dementsprechend weiß ich eben auch, dass das der Weg zu einem der bedeutendsten Schreine in Kyoto ist. Und man muss diesen Weg auch sehr lange hochgehen. Also man muss nicht, man kann natürlich selbst entscheiden, wie weit man den hochgeht. Aber der Weg zu dem letztendlichen Schrein ist durch diese rote Tore geschmückt, oder orangene Tore. Und die schlängeln sich so einen Berg hoch und bis oben zum Gipfel kann es 2 bis 3 Stunden dauern.
Wow.
Ja, und die Freundin von uns mit ihrem Partner, der auch ein Freund von uns ist, die haben das auch wirklich gemacht. Also die sind da stundenlang nachts hochgelaufen, weil denen vorher auch nicht ganz klar war, wie weit es tatsächlich ist. Aber es war wohl sehr, sehr schön. Es hat geregnet, aber ansonsten war es sehr, sehr schön.
Krass, er war wahrscheinlich auch intens, wenn man irgendwie so viel Zeit da rein investiert, ne?
Ja, also ich kann mir auch schon vorstellen, dass wenn man jetzt wirklich auch den Schrein vielleicht aus religiösen Gründen oder spirituellen Gründen besuchen möchte, dass das dann schon auch einen Effekt hat, dann halt diesen langen Weg da hochzugehen.
Mhm. Ja, krass. Es ist dann ja wahrscheinlich Teil des Erlebnisses auf jeden Fall, ne?
Ganz genau. Heute leben insgesamt fast 1,5 Millionen Menschen in Kyoto und man muss sagen, zum Glück, denn im Zweiten Weltkrieg hätten die Amerikaner fast eine ihrer Atombomben auf Kyoto geworfen, wenn nicht der US-Kriegsminister Henry Stimson selbst schon mal dort gewesen wäre und gesagt hätte, nee, das geht nicht, weil das ist eine kulturell sehr bedeutsame Stadt. Also das war wirklich der Grund, weswegen Kyoto nicht durch eine Atombombe zerstört worden wäre. Gut für Kyoto, tragisch natürlich für Nagasaki und Hiroshima, auch dass da offensichtlich der Kriegsminister noch nicht gewesen ist oder die Städte vielleicht nicht bedeutend fand.
Und dass ihm die Menschen weniger wichtig waren als die Städten.
Ganz genau. Unsere Geschichte heute spielt jedoch gar nicht direkt in der Stadt Kyoto, sondern etwas außerhalb. Die Präfektur, in der die Stadt Kyoto liegt, heißt auch Kyoto. Und Präfektur ist in Japan so etwas wie bei uns ein Bundesland. Das ist die mittlere Verwaltungsebene zwischen dem Staat und den Gemeinden.
Mhm.
Und in dieser Präfektur Kyoto wurde zwischen 1927 und 1928 ein Tunnel gebaut. Und zwar ein sehr schmaler Eisenbahntunnel. Der liegt zwischen Arashiyama und Sagakiyotaki, heute in den Außenbezirken der Stadt Kyoto. Der Tunnel wurde vermutlich von koreanischen Zwangsarbeitern gebaut und wurde bis 1944 für den Eisenbahnverkehr genutzt, also ab 1929. Dann im Zweiten Weltkrieg wurde er einem Rüstungskonzern überschrieben, der im Schutz des Berges, durch den der Tunnel eben durchführt, Teile für die japanische Luftwaffe hergestellt hat. Und zu dem Zeitpunkt wurde dann auch der Zugverkehr eingestellt. Den Tunnel gibt es aber bis heute. Und heute fahren da keine Züge mehr durch, aber Autos und Motorräder und ab und zu auch mal Fahrräder. Es gibt zwar inzwischen auch eine alternative Route, die über den Berg führt, also nicht mehr mittendurch, aber der Tunnel wird eben weiterhin genutzt, vor allem wohl von AnwohnerInnen, aber auch WanderInnen, die dort in der Gegend unterwegs sind. Es soll da sehr schöne grüne Wälder geben, einen sehr beeindruckenden Bambuswald und einfach wunderschöne Landschaften in der Gegend.
Cool, ja. Also dann ist ja auch sinnvoll, durch den Berg zu bauen, wenn man dann nicht oben drüber noch eine Straße zimmern möchte, durch den Bambuswald. Ne?
Ja, genau. Also die Straße gibt es jetzt trotzdem, aber auch nicht direkt durch den Bambuswald wohl. Ja, und den Tunnel kannst du dir auch angucken, denn von dem habe ich dir auch ein Bild mitgebracht.
Da bin ich jetzt natürlich gespannt, ob der gruseliger oder weniger gruselig als dieser Gang da zu dem Tempel.
Ja, beschreib doch mal, was du siehst.
Ich muss gerade sagen, das ist so ein super klassischer Tunnel. Ne? Also man sieht, dass da oben ein Berg ist, links und rechts ist auch Berg und in der Mitte ist halt ein Loch, wo halt dann Autos und Fahrräder und Motorräder durchfahren, wie du gesagt hast. Allerdings sehe ich da drüber noch eine Ampel und die ist rot. Und da würde ich jetzt einfach mal vermuten, das ist vielleicht so ein Einbahnstraßentunnel, sodass man nur erstmal in die eine Richtung und dann haben die anderen rot und dann darf man in die andere Richtung fahren.
Ganz genau. Das kann man auf dem Bild tatsächlich nicht so gut erkennen, aber der ist wirklich sehr schmal. Der Tunnel ist circa 500 Meter lang und hat auch drinnen kleine Einbuchtungen, wo sich dann die Arbeiter, also jetzt nicht nur die Arbeiter, die den gebaut haben, sondern auch die, die später dann für die Eisenbahn gearbeitet haben, verstecken konnten, beziehungsweise an die Wand drücken konnten, wenn gerade ein Zug durchfuhr, weil der halt so eng ist, dass du ansonsten, naja, vorne dran geklebt hättest. Es gibt nur eine Spur, also auch heute noch dann für die Autos und die Motorräder. Deswegen eben auch die Ampel, wie du richtig erkannt hast. Und ja, dementsprechend können auch nicht aus beiden Richtungen gleichzeitig Leute durchfahren. Und jetzt interessiert mich natürlich erstmal ganz besonders, was glaubst du, hat es mit diesem Tunnel aus sich? Warum rede ich da heute drüber?
Zwei Möglichkeiten, wobei eigentlich nur eine, weil du hast gesagt, wir betreten ein neues Genre. Und meine Theorie 1 wäre eigentlich gewesen Schatzsuche. Das hatten wir aber in Oak Island oder auf Oak Island eigentlich schon. Also dürften wir jetzt im Bereich Mystery angelangt sein.
Gar nicht mal so schlecht. Dieser Tunnel ist in den letzten Jahren sehr berühmt geworden. So berühmt, dass die Gemeinde sich gezwungen sah, ein Schild anzubringen, auf dem steht "Dead End, please do not enter during nighttime without good reason." Also auf Deutsch übersetzt, Sackgasse bitte nachts nicht ohne guten Grund betreten. Warum glaubst du, hängt es dort?
Gute Frage. Mir war eigentlich neu, dass es sich um eine Sackgasse handelt, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich, weil da irgendwie so GeisterjägerInnen nach irgendwas gucken wollten.
Um ehrlich zu sein, weiß ich auch gar nicht, warum da Dead End steht, weil das ist ein Durchgangstunnel. Mhm. Aber ich glaube, das soll halt einfach noch mehr Leute davon abschrecken, da reinzugehen. Und Geisterjäger ist tatsächlich gar nicht so schlecht, denn dieser Tunnel wird seit den letzten Jahren massenhaft besucht, weil es sich um den Most Haunted Place in Japan handelt. Also der Ort in ganz Japan, an dem es am meisten spukt.
Krass.
Es gibt etliche Geschichten davon, dass Menschen, die den Tunnel durchqueren, plötzlich komische Geräusche gehört haben. Also ein Flüstern, ein Gemurmel, manchmal auch Schreie. Manche Menschen berichten von Handabdrücken, die plötzlich an ihren Autos erscheinen, die vorher noch nicht da waren, bevor sie durchgefahren sind. Aber nicht nur das. Es gibt auch Berichte davon, dass Menschen beim Durchfahren geisterhafte Gestalten gesehen haben wollen. Und bei mindestens einem Mann saß so eine geisterhafte Gestalt auf seiner Rückbank und verschwand dann auch genauso schnell, wie sie wieder gekommen war.
Was bitte?
Ein anderer Mann hat berichtet, wie er eine Tramperin, eine Anhalterin, eine junge Frau mitnahm und als er durch den Tunnel fuhr, war sie plötzlich weg, obwohl er halt einfach gefahren ist, nicht angehalten ist, die Tür nicht aufging. Und andere meinten, also auch mehrere, dass sie eine Frau in einem weißen Kleid gesehen haben wollen in diesem Tunnel. Du guckst schon sehr geschockt.
Naja, also das sind halt geile Geschichten, ne? Also das muss man ja sagen. Also Mystery hatten wir auch noch nicht. Ich finde, das steht uns sehr gut zu Gesicht. Und das sind aber ja auch so eigentlich die klassischen Sachen, die man halt so kennt. Und jetzt finde ich natürlich spannend, dass in diesem Tunnel alles davon abgeht.
Ja, und all diese Phänomene treten eben vor allem auch nachts auf, wie es mit solchen Geistererscheinungen ja auch eigentlich immer ist. Deswegen soll man vor allem nachts unbedingt vermeiden, in den Rückspiegel zu gucken, während man durch den Tunnel fährt. Denn es heißt, wenn einem ein Geist erscheint, während man in den Rückspiegel guckt, dann sieht man sich selbst als Toten. Und das ist quasi gleichzusetzen mit dem eigenen Todesurteil. Denn sobald du dich dann im Rückspiegel als Toten siehst, dann bedeutet es, dass du in den nächsten Tagen stirbst.
Wow.
Und selbst Menschen, die keine Geister gesehen oder gehört haben, selbst die sollen berichtet haben, dass sie nach dem Durchqueren des Tunnels körperliche Beschwerden gehabt haben. Also sowas wie Kopfschmerzen, Übelkeit oder Schwindel.
Und das betrifft nur die Autofahrenden oder betrifft das dann auch die Fußgehenden?
Zu dem Zeitpunkt vor allem die Autofahrenden. Okay. Da kommen wir gleich auch nochmal zu. Erst einmal wollen wir uns anschauen, warum könnte das überhaupt so sein? Also warum gerade dieser eine random Tunnel? Mhm. Und da gibt es eben verschiedene Ideen oder auch Legenden zu, warum das ausgerechnet dort passieren soll. Und ich hatte ja bereits erwähnt, dass dieser Tunnel von koreanischen Zwangsarbeitern errichtet worden ist. Man geht davon aus, dass während des Baus des Tunnels einige von ihnen an den schlechten Arbeitsbedingungen verstorben sind und dass deren Seelen immer noch diesen Tunnel heimsuchen. Und dass es quasi deren Geister sozusagen sind.
Deren Rache auch für das.
Genau. Mhm. Eine andere Legende, die ist so ein bisschen ähnlich, die besagt, dass der Tunnel auf einem Kampfschauplatz aus einer noch früheren Zeit errichtet worden ist und dass der Ort von einem sterbenden Soldaten verflucht wurde.
Ja.
Erklärt dann vielleicht nicht, was da Frauen in weißen Kleidern machen, aber das passt auch nicht zu den koreanischen Zwangsarbeitern.
Das stimmt, da waren wahrscheinlich wenig Frauen im weißen Kleid am Bau beteiligt.
Ja. Und eine dritte Legende sagt, dass der Tunnel ein Tor zwischen Himmel und Hölle sein soll. Also ein Durchgangsort für Geister, die von einem zum anderen Ort wollen und ja dementsprechend dort auftauchen. Begünstigt werden diese Theorien dadurch, dass der Tunnel in Wahrheit wohl gar nicht 500 Meter lang sein soll, sondern genau 444 Meter. Und die Zahl 4 gilt in Japan als verfluchte Zahl, denn sie ähnelt, wenn man sie ausspricht, dem japanischen Wort für Tod, Shi.
Krass. Also das finde ich halt richtig spannend, weil die 4 wäre hier ja irgendwie relativ unverfänglich. Ne? Aber hier ist es ja eher so 666 oder sowas.
Ja.
Und da ist das aber natürlich ja was anderes.
Ja, und auch finde ich nachvollziehbar, ja. Warum es dann diese Zahl ist.
Super nachvollziehbar.
Ja, was denkst du über diese Theorien?
Also du hast mir beigebracht, wenn es irgendwo Geister gibt, soll man denen auf jeden Fall nicht sagen, dass man nicht an sie glaubt.
Na, ich habe gesagt, man soll da nicht respektlos sein.
Man soll nicht respektlos sein. und dementsprechend würde ich jetzt sagen, unter der Prämisse, dass es die Geister gibt, bin ich eher bei der Theorie der koreanischen Zwangsarbeiter.
Warum?
Na, weil es am meisten mit diesem Tunnel zu tun hat, ne? Also ich meine, naja, wenn die haben den gebaut und dann spuken sie in dem Tunnel. Wenn es davor jetzt irgendwo eine Schlacht da in der Nähe gegeben hat, warum sollte dieser Soldat dann diesen Tunnel und nicht obendrauf auf dem Berg irgendwas, irgendein Hektar Bambuswald verfluchen so und dass da irgendwie immer nur giftige Bambus oder so rauskommt, ne? Sondern warum sollte er diesen Tunnel? Und deshalb bin ich absolut bei der Bauarbeiter, also bei der Zwangsarbeitertheorie.
Ja, ich glaube, wenn es da eine logische Erklärung für gäbe, die etwas mit Geistern zu tun hat, dann wäre ich auch dabei. Ich muss aber auch sagen, also du hast vorhin auch schon gesagt, das ist ja so das Klassische, was man halt erzählt, wenn man über Geistererscheinungen spricht. Ich denke auch, dass bei diesem Tunnel sehr viele klassische Erzählungen dabei sind. Also gerade das mit der Frau im weißen Kleid, das ist halt so ein ganz, ganz klassisches Motiv, was ja auch in Horrorfilmen immer aufgegriffen wird und so. Und ja, ich bin immer sehr vorsichtig, was so Geistersachen betrifft, weil man weiß ja nie, ne? Es heißt aber auch, dass dieser Tunnel einfach sehr schlecht belüftet ist und dass es halt auch einfach gut sein kann, dass dadurch zum Beispiel, es soll wohl auch recht komisch riechen, weil dann halt die Abgase nicht richtig abgehen können und dass man ja vielleicht dann auch, also ich weiß nicht, bei 500 Metern ist es vielleicht ein bisschen unrealistisch, aber ne, vielleicht hat man deswegen dann auch irgendwie Kopfschmerzen oder so und es soll wohl auch extrem hallen, weil der so eng ist.
Dass die Geräusche dann halt auch einen so fertig machen.
Genau. Erklärt natürlich nicht, warum Leute Geistererscheinungen sehen, aber das ist dann halt eben die Frage. Aber anders als wir jetzt vielleicht, glauben sehr viele Menschen an diese Legenden oder an diese Phänomene oder zumindest finden sie sie so spannend und anziehend, dass sie diesen Tunnel aufsuchen. Da wären wir wieder bei den Geisterjägern, denn es sind Menschen aus der ganzen Welt, die eben wegen diesen paranormalen Phänomenen dahinfahren, weil sie die sehen wollen. Es gibt Guided Ghost Tours, also geführte Geistertouren, die man für mindestens 170 € pro Person buchen kann. und mit denen man dann an die gruseligsten Orte rund um Kyoto kommt. Also das ist dann nicht nur der Tunnel, das ist auch zum Beispiel ein verlassener Tempel. Da gehört dann ein Berg zu, an dem es irgendwie unnatürlich kalt sein soll und wo es auch spuken soll. Dann waren da noch so ein paar andere Orte. Und
ist da auch der Wald, den wir mal bei in der Dark Tourism-Serie gesehen haben?
Nee, der nicht. Aber also wir haben mal so eine Serie gesehen, da wollte ich auch noch heute mit dir drüber sprechen, wo ein Journalist verschiedene Dark Tourism-Orte aufgesucht hat und darunter war ein sogenannter Selbstmörderwald in Japan, wo besonders viele Menschen Suizid begehen. Der ist bei dieser Tour zumindest nicht dabei, aber tatsächlich andere Orte, an denen Menschen gehäuft Suizid begehen.
Mhm.
Einige Content-CreatorInnen haben diesen Tunnel nachts aufgesucht, sich dabei auch gefilmt und die Videos dann eben bei YouTube oder anderen Social-Media-Plattformen hochgeladen. Und der Ort, ich habe mir auch eins solcher Videos angeguckt, ist schon gruselig, muss ich sagen.
Dann erfüllt es ja seinen Zweck.
Ja, aber das Einzige, was man in dem Video gesehen hat, wie die einmal so einen Schatten gesehen haben. Aber am Ende war halt auch hinter denen noch ein anderes Auto und das war wahrscheinlich einfach der Fahrer, der geguckt hat, was machen die da?
Oder, ja.
Naja, wie auch immer. Der Ort wird beworben als Hotspot for Ghost Hunters and People Interested in Everything Paranormal. Also als Hotspot, als angesagter Ort für GeisterjägerInnen und Menschen, die sich für alles Paranormale interessieren. Ja, wie sehr würde es dich reizen, dahin zu fahren?
Also, nö, gar nicht so tatsächlich. Also jetzt gar nicht, weil ich habe natürlich Respekt vor spukenden Wesen, aber ich habe jetzt da auch keine Angst vor. Aber ich habe auch tatsächlich nicht so die Faszination dafür. Also ich finde Mystery-Geschichten spannend, aber ich glaube, dass man sich den Zauber des Ganzen nimmt, wenn man es sich dann selbst anguckt. Weißt du, was ich meine? So, dass ich diese Geschichte sehr gerne von dir höre, aber wenn ich jetzt da selbst hinfahren würde und keinen Schatten oder eine Frau im weißen Kleid sehe, mir ja den Zauber dieses Ortes nehmen würde.
Okay, aber manchmal hat man dann ja so einen Nervenkitzel, dass man so aufgeregt ist und dann einfach, ja, schon beim kleinsten Geräusch aufschreckt.
Ja, okay, das ist ein Thrill, ne?
Ja.
Ja, vielleicht, also unter der Prämisse, vielleicht dann halt schon, wenn man irgendwie danach sucht, aber für den ersten Moment nicht.
Wie gesagt, viele andere wollen dahin, wollen diesen Ort sehen und ich hatte dir ja auch von diesem Schild erzählt an dem Tunnel, auf dem steht, dass man den Tunnel nachts nicht ohne guten Grund passieren soll. Und laut offizieller Aussage von der Gemeinde hängt dieses Schild da, weil es in dem Tunnel eben so hallt und der Motorenlärm nachts die Bevölkerung und die Tiere, die da im Umland wohnen, dann aufweckt und stört. Aber es liegt sicherlich vor allem auch an den ganzen TouristInnen, die da eben jetzt nachts hingehen, auch zu Fuß, also die dann da hinfahren, aber dann zu Fuß durch den Tunnel laufen. Und ja, Mutproben sich stellen und da auch wirklich rumkreischen, weil die sich natürlich auch noch gegenseitig erschrecken und so. Und du hast es schon gesagt, also diese Form von Tourismus oder diese Art von Reisen, wenn man solche gruselige oder vermeintlich verfluchte Orte aufsucht, nennt man Dark Tourism, auf Deutsch dunkler bzw. düsterer Tourismus. Und darüber möchte ich mit dir heute auch noch ein bisschen sprechen.
Sehr gut.
Unter Dark Tourism versteht man im Allgemeinen, wenn man eben gezielt an Orte reist, die man mit Tod, Desaster, Leiden oder auch etwas sehr Makabren in Verbindung bringt. Also es muss nicht unbedingt jetzt was Gruseliges sein. Und du hattest ja auch schon von der Netflix-Dokumentation erzählt, die wir zusammen gesehen haben. Dark Tourist heißt sie und die ist tatsächlich auch noch bei den Bildern dabei.
Sehr gut.
Also du kennst das Bild natürlich, aber für die Leute, die das nicht kennen, die vielleicht sich die auch angucken wollen, habe ich da mal einen Screenshot von gemacht, damit ihr das wiederfinden könnt bei Netflix.
So eine unbezahlte Werbung an der Stelle.
Ja, aber man muss auch sagen, dass das wirklich auch eine faszinierende Serie ist. Also könnt ihr euch getrost mal anschauen, aber erstmal diesen Podcast fertig hören.
Genau, aber erzähl doch nochmal, worum es in dieser Serie ging.
Also der Journalist David Ferrier, dessen Namen ich nur weiß, weil er mit hier auf diesem Screenshot steht, reist tatsächlich zu, ich glaube, 10 verschiedenen Orten, die wirklich düster sind, wie du es gerade beschrieben hast. Unter anderem ist so ein Atomtestsee in Kasachstan, glaube ich, dabei. Oder er reist irgendwie nach Kolumbien auf den Spuren, wo überall Pablo Escobar und seine Leute irgendwelche Gegner und Regierungsbeamte erschossen haben oder so. Also, und dann läuft halt so ein ehemaliger Bediensteter dann halt mit Waffe rum und wirkt auch ein bisschen, naja, als hätte er Lust am Morden. So, und ja, oder er begibt sich nach Nordzypern oder an die Grenze von Zypern und Nordzypern, wo dann so eine Geisterstadt ist. Also es ist ja vom Fernseher aus sehr, sehr spannend, ehrlich gesagt.
Ganz genau. Und du hast jetzt ja auch das mit dem Atomsee erwähnt, also auch sowas wie Tschernobyl, Orte, an denen eben ja Atombomben oder Atomreaktoren Landschaften verseucht haben. Das ist halt auch so ein ganz klassisches Ziel von Dark Tourism, wo dann die TouristInnen mit so Geigerzählern und teilweise Schutzanzügen, manchmal auch ohne, rumlaufen und dann irgendwie nochmal mit eigenen Augen sehen wollen, dass es da tatsächlich eine Radioaktivität gibt oder gegeben hat.
War er nicht auch in Fukushima?
Ich glaube, ja.
Ja, wow, er ist da wirklich, also so, die anderen sind nicht, sondern er ist dann wirklich noch in so einen ehemaligen Indoor-Freizeitpark rein und dann war auch überall dieser Staub und ich denke mir halt, ach du Kacke.
Ja, genau, der hat sich dann noch von der Gruppe getrennt mit dem Kameramann heimlich, ja. Genau, und sowas sind eben ganz klassische Dark-Tourism-Orte oder eben auch solche Wälder, über die wir schon geredet haben, Brücken, an denen Menschen eben Suizid begehen, Friedhöfe aber auch, an denen berühmte Personen begraben liegen oder auch ehemalige Kriegsschauplätze. Und schon Goethe berichtete davon, wie er 1792 mit anderen Schaulustigen mit Ferngläsern die Schlacht um Verdun beobachtet hat. Nicht, weil er so interessiert am Kriegsgeschehen war, sondern einfach für den Kick. Weil sie bei diesem besonderen Moment der Geschichte dabei sein wollten, weil sie diesen Kanonenbeschuss so aufregend fanden und ja, sich das mal angucken wollten. Das war ein Abenteuer.
Toll. Wirklich. Ganz, ganz großartig.
Im 19. Jahrhundert gab es so viele solcher Schaulustiger, die sich irgendwelche Kriegsorte angeguckt haben, dass man einen eigenen Begriff dafür fand. Man nannte sie Schlachtenbummler.
Da kommt es her.
Mhm. Kennst du den Begriff?
Ja, man nennt, also in der Fußball oder auch der Sport, der hat ja seine eigene Sprache. Und Auswärtsfans nennt man häufig umgangssprachlich im Fußballjargon Schlachtenbummler. Also wenn du jetzt Hertha-Fan bist und fährst da nach Dortmund, dann bist du halt Schlachtenbummler.
Okay, das ist witzig. Das wusste ich wiederum nicht. Ja, das kommt aber daher, aus dem 19. Jahrhundert. Wegen den ganzen, ja, inzwischen kann man sagen, TouristInnen, die sich eben Kriegsschauplätze angeguckt haben. Im amerikanischen Bürgerkrieg 1861 sind manche mit Picknickkörben angereist, um sich da halt eine bestimmte Schlacht anzugucken. Und nicht nur das, sondern sie haben damit, in dem Fall jetzt der Unionsarmee, die diese eine Schlacht verloren hatte, auch noch den Fluchtweg versperrt, weil es so viele waren.
Wunderbar. Gaffer haben schon immer so, ja.
Ja. Und auch die Schlacht bei Waterloo lockte einige Schlachtenbummler an, die im Nachhinein dann das Schlachtfeld nach Überbleibseln absuchten, sowie Uniformen, Überresten und sowas. Und diese dann auch als Souvenirs verkauften. Also heute würde man das sicherlich bei eBay Kleinanzeigen machen. Die haben das dann damals irgendwo anders verkauft. Und es gab sogar Pauschalreisen von England nach Belgien, also nach Waterloo, organisiert von Thomas Cook.
Aber wahrscheinlich dem Original Thomas Cook und nicht der heutigen Reiseagentur, die möglicherweise pleite gegangen ist irgendwann.
Ja, aber ich finde es einfach schon extrem witzig, dass es ja dann wirklich diese Reiseagentur heute oder zumindest bis vor kurzem noch gab. Ich weiß es auch gar nicht, ob es
die noch
gibt.
Ich glaube, die ist im Sommer pleite gegangen, aber ich weiß es nicht genau.
Mensch, weißt du, da waren sie schon bei Waterloo dabei und jetzt, die Pandemie haben sie nicht überstanden.
Alt ehrwürdig.
Ja.
Aber es ist ja schon irgendwie dann, also eine gute Entwicklung, dass Thomas Cook die Leute heute in irgendwie so einen griechischen oder türkischen oder spanischen Bettenbunker mit All-Inklusive bringt und nicht mehr zu den Schlachtfeldern dieser Welt.
Ja, wobei ich mir da auch nicht so sicher bin, denn zumindest in Waterloo sind heute immer noch 3 Millionen TouristInnen pro Jahr.
Aber vielleicht nicht mehr mit Thomas Cook.
Vielleicht nicht mehr mit Thomas Cook. Und die Schlacht ist ja wahrscheinlich inzwischen auch noch ein bisschen abgekühlter als noch im 19. Jahrhundert.
Ja, sie gibt es nicht mehr.
Ja. Aber es blieb eben auch nicht bei dem Schlachtenbummeln, denn schon in den 1830er Jahren wurden auch Folterkeller zu einem beliebten Ausflugsziel. Die wurden dann halt zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr aktiv genutzt und wurden dann einfach ins touristische Portfolio mit aufgenommen, weil die Leute da halt so interessiert dran waren, sich das anzugucken. Und das ist ja auch heute noch so. Also heute, wenn man da irgendwelche Stadttouren macht, sich alte Rathäuser oder irgendwelche Burgen anguckt, gehört das ja eigentlich in der Regel auch dazu. Oder Gefängnisse guckt man sich auch an. Stasi-Gefängnis und so. Und erst seit den 1990ern erkennt man solche makabren Reisen offiziell als eine eigene Form von Tourismus an. Denn dann ist der eiserne Vorhang gefallen und dann sind die Menschen massenhaft und freiwillig gereist, um sich die Orte des Holocaust anzugucken, also die ehemaligen Konzentrationslager. Und das war eben der Zeitpunkt, wo man das wirklich als Tourismus anerkannt hat.
Krass. Und vorher war das halt so, musste man das so ein bisschen auf eigene Faust machen, oder?
Ja, beziehungsweise vorher hat man das halt einfach vielleicht nicht so in der Masse wahrgenommen. Okay, außer Thomas Cook, der ja wohl ein Visionär war.
Absolut. Eine Schande, dass seine Nachfolger das Unternehmen so zugrunde gerichtet haben.
Ja, ja.
Möglicherweise.
Würde sich im Grabe umdrehen.
Möglicherweise.
Ja, wir beide, wir haben uns ja auch schon einige solcher Orte angesehen. Wir haben beide Konzentrationslager besichtigt. Wir haben Touren besucht, die man unter Dark Tourism fassen würde. Was glaubst du, warum sind solche Orte so anziehend für so viele Menschen?
Naja, es ist wahrscheinlich der gleiche Grund, aus dem wir uns True Crime Podcasts, Gruselfilme, Actionfilme und so anschauen. Unser Leben oder das Leben sehr, sehr vieler Menschen hat sich in den letzten 100 bis ja, 50 bis 100 Jahren sehr stark verbessert. Und zwischen dem 9-to-5-Job im Büro, an der Kasse oder sonst wo, hat man vielleicht dann doch noch irgendwie den Drang, ja, sich ein bisschen Nervenkitzel zu schaffen, ist meine Theorie.
Das hast du schon sehr gut erfasst. Ich habe mir angeschaut, was die Wissenschaft dazu sagt und berufe mich jetzt nicht nur, aber schon hauptsächlich auf Professor Dr. Silvia Kesper-Biermann. Die ist angesiedelt in der historischen Bildungsforschung. Und hier ein kurzer Hinweis, alle Quellen sowie alle Fotos, die ich Domescu zeige, findet ihr wie immer auf unseren Social-Media-Kanälen, also auf Instagram, Facebook, TikTok oder auch in unserem WhatsApp-Channel. Sucht einfach nach Stadtland was.
Genau, und liken und folgen natürlich.
Das sowieso. Professor Dr. Kesper-Biermann lehrt in Hamburg und hat zu Dark Tourism geforscht. Und das Wichtigste jetzt erst einmal vorab, es gibt nicht diesen einen Grund oder dieses eine Motiv, warum Menschen sich solche Orte anschauen. Also es ist eben nicht nur Langeweile oder nur Nervenkitzel oder sowas. So vielfältig diese Orte sind, die man unter dem Begriff fasst, so vielfältig sind eben auch die Beweggründe, sich die anzugucken. Und da ist natürlich zum einen die Abenteuerlust, der Nervenkitzel, über den wir schon gesprochen haben. Auch die Lust am Gruseln, ne, die man ja auch hat, wenn man sich Horrorfilme anguckt, die ich übrigens nicht verspüre. Oder eben auch gruselige Escape Games spielt. Aber genau, die Frage ist, woher kommt dieser Nervenkitzel, woher kommt diese Lust am Gruseln? Und du hast das schon, also du bist da schon in die richtige Richtung gegangen, denn wir leben in einer Gesellschaft, in der Tod und zumindest auch für die Privilegierten unter uns Gewalt immer mehr aus dem Blickfeld verschwindet. Natürlich gibt es Tod und Gewalt noch, auch natürlich in den Nachrichten, aber selten vor der eigenen Haustür und auch selten so, dass es einen persönlich massiv betrifft. Je weniger Tod und Gewalt Bestandteile des gesellschaftlichen Lebens sind, dem man sich zugehörig fühlt, desto mehr neigen eben manche Menschen dazu, sich Tod und auch dem Bösen nähern zu wollen, aber in einem geschützten Rahmen. Und das ist halt quasi das Hauptschlagwort. Denn man möchte zwar mit diesen Themen irgendwie zu tun haben, aber mit ganz viel Distanz, damit einem nichts passieren kann. Also zum Beispiel eben vom Sofa aus beim True Crime Dokus gucken oder Dark Tourist Doku gucken oder eben beim Besuchen eines mittelalterlichen Folterkellers.
Ja, es ist ja auch genau das Gleiche, wie du gesagt hast, beim Escape Room Besuch. Da gibt man sich ja auch in die Situation, wo man 2 Stunden irgendwo eingesperrt ist und versuchen muss, rauszukommen mit seinem eigenen Gehirnschmalz oder vielleicht auch Geschick. Aber es ist, die Fallhöhe ist so gering. Oder deshalb faszinieren vielleicht auch so viele Leute hier, was ich ja gerade wieder schaue, Seven vs. Wild, wo die Leute ja auch sich für 14 Tage in eine durchaus gefährliche und anspruchsvolle Situation begeben, aber sobald irgendwas ist, werden die da halt mit dem Flugzeug rausgeholt.
Genau. Ja? Du weißt, du kannst es jederzeit beenden und es gibt viele Sicherheitsstrukturen, die quasi jeden Fall abdecken, wenn dir doch irgendwie was passieren sollte. Der Tod bleibt eigentlich nach wie vor eine Grenzerfahrung für den Menschen. Das kann man ja auch nicht ändern. Aber man kriegt dann eben das Gefühl, dass man sich dann durch solche Orte dem Tod irgendwie nähern kann, ohne dem Thema wirklich nahe zu kommen. Und wie du sagst, also dabei spielt auf jeden Fall auch eine Rolle, dass man diese Orte wieder verlassen kann, aber auch, dass man weiß, dass das am Ende das Gute siegt oder vielleicht schon gesiegt hat. Und sei es nur, weil Jack the Ripper inzwischen tot ist oder tot sein muss, wir wissen ja nicht, wer er ist, und auf jeden Fall nicht mehr morden kann. Die typischen Dark Tourism-Orte haben das Grauen, das sie einst befallen hat, in der Regel also auch schon überwunden, wie jetzt eben dann auch Konzentrationslager oder ja, andere Kriegsstädte. Also Dark Tourism kann ein Weg sein, sich mit dem Thema Tod auseinanderzusetzen, ohne sich eben selbst in Gefahr zu bringen. Das ist aber auch noch nicht alles. Also wie ich schon erwähnt hatte, zählen eben auch Orte wie Gedenkstätten, ehemalige Konzentrationslager auch zu Orten des Dark Tourism. Und gerade an diesen Beispielen wird halt eben besonders deutlich, dass es ja nicht nur die Lust am Gruseln ist oder irgendwie ein Leitvoyeurismus, den man sich da aussetzen möchte, sondern dass es auch um Bildung geht, darum, die Vergangenheit kennenzulernen und vielleicht sogar auch mehr über die eigene Familiengeschichte kennenzulernen. Es kann dabei helfen, sich besser in Menschen aus der Vergangenheit hineinzuversetzen und sich vielleicht auch von ihnen und ihren Grausamkeiten dann abzugrenzen, also quasi als so eine Form der Selbstvergewisserung. Was bin ich eigentlich für ein Mensch? Warum bin ich so ein Mensch? Was haben meine Vorfahren getan, dass ich heute in so einer Gesellschaft lebe? Und dann vielleicht auch in die Zukunft gerichtet, in was für einer Gesellschaft möchte ich denn leben und in welcher vor allem nicht?
Ja, sinnvoll.
Und zuletzt wird Dark Tourism eben auch oft nicht alleinstehend betrachtet, sondern wird kombiniert mit anderen Reiseformen. Und das haben wir beide auch schon so gemacht. Also gerade bei Städtereisen, da neigt man dann halt eben dazu, dass man was ganz Besonderes erleben möchte, was sich unbedingt vom normalen Alltag abgrenzt und vielleicht auch noch spannender ist, als jetzt in Anführungsstrichen nur eine neue Stadt irgendwie erkundet und ein paar neue Restaurants oder so. Und ja, deswegen schaut man sich eben solche Orte an, die einem dann vielleicht noch mehr in Erinnerung bleiben und wo dann halt dieser Kick dabei ist. Also wir haben, als wir in London waren, haben wir uns den Tower of London angeguckt. Wir haben diese Jack the Ripper Tour gemacht. Und als wir in Edinburgh waren, haben wir halt auch so eine nächtliche Gruseltour gemacht.
Ja, stimmt. Das haben wir gemacht.
Ja. Also was würdest du sagen, wie stehst du zu Dark Tourism?
Naja, ich glaube dadurch, was du ja auch gerade erklärt hast, dass Dark Tourism nicht gleich Dark Tourism ist, gibt es auf jeden Fall Dark Tourism-Ziele, die ich sehr spannend finde und die ich mir vielleicht auch noch angucken werde.
Was sind das für welche? Fallen dir jetzt welche ein, die dich noch reizen?
Das ist schon so Gruselorte oder weirde Orte. Also was ich zum Beispiel, wenn ich jetzt an die Doku denke, würde ich mir zum Beispiel diese Zypern-Nordzypern-Grenze super gerne anschauen. Ich würde aber einen Teufel tun und mich diesem radioaktiv verseuchten See nähern. Also das würde ich absolut nicht machen. Genauso wie ich nicht nach Fukushima oder Tschernobyl fahren würde. Auf gar keinen Fall. Also das ist es mir halt nicht wert. Aber so mystische, vielleicht ein bisschen historisch angehauchte Geistergeschichten. Also wenn jetzt, um den Bogen zum Tunnel vielleicht wieder zu schließen, wenn da ein guter Reiseführer ist, der mir halt das Ganze mit der Zwangsarbeitertheorie erzählt und das irgendwie in eine gute Geschichte der japanischen Unterdrückung koreanischer Menschen irgendwie das einbettet und dann auch mal in diesen Tunnel reingeht, fände ich das, glaube ich, in Ordnung. Also ja, das würde ich machen. So. Aber jetzt nach Japan zu fliegen, um in diesen Tunnel zu gehen und dann halt zu sagen, ich habe einen Schatten gesehen und das noch meinen FollowerInnen zu teilen, das ist dann halt so eine Form von Pseudosensationismus, den ich weird finde, ja, glaube ich.
Ich gehe da ganz mit dir. Also da waren jetzt bei dieser Guided Ghost Tour, die jetzt diesen Tunnel auch beinhaltet hat, waren da jetzt so ein, zwei Sachen, die ich auch ganz interessant gefunden hätte. Sowas wie diesen verlassenen Tempel zum Beispiel. Sowas finde ich dann schon spannend. Aber dann halt auch sowas wie sich Orte angucken, an denen verzweifelte Menschen Suizid begehen.
Ja.
Da sehe ich halt gar nicht, warum das ein Ort des Tourismus sein sollte. Nee. Und überhaupt, warum man da dann solche Orte medial irgendwie noch größer machen sollte, um denen noch mehr Aufmerksamkeit vielleicht zu geben. Außer um über Suizid an sich und Suizidprävention zu sprechen.
Ich wage auch mal die These, dass die allermeisten Touri-Touren so nicht aufgebaut sind.
Nee, aber die extra auf Dark Tourism abzielen, schon.
Okay.
Und das war halt, also es waren mehrere, die jetzt auch diesen Tunnel beinhaltet haben.
Mhm.
Genau. Aber ja, ansonsten sehe ich es auch so wie du. Also ich glaube, gehe da auch immer den sehr sicheren Weg. Also ich bin dann ja jemand, der sich dann vielleicht noch einen Folterkeller anguckt, weil ich weiß, alles gut, ich komme wieder raus. Aber ja, alles andere ist dann vielleicht ein bisschen zu gruselig.
Ja, also es gibt ja auch gute Gründe, warum, ja, also jeder gruselt sich ja auch vor was anderem,
ja,
meine ich eigentlich so. Und ich denke, dann sollte auch jeder das machen, worauf er Lust hat. Und wenn irgendjemand in einen radioaktiven Teich steigen möchte, feel free, ich werde es nicht tun.
Und wir hätten dann vielleicht kein Gästebett für diese Person frei.
Ja, bis zu einem gewissen Zeitpunkt.
Ja, normalerweise bist du bei uns derjenige, der die interessanten historischen Fakten aufbereitet und ja, solche Einordnungen hat. Heute habe ich mich da mal so ein bisschen in dieses Terrain gewagt und habe Kyoto mit seinem Most Haunted Place als Sprungbrett für diese Dark Tourism-Folge genutzt. Ich hoffe, es war dir nicht zu wenig Kyoto. Ich hoffe, das war trotzdem okay, auch wenn es nur ein Tunnel war.
Das ist ja in Ordnung. Ich finde Sprungbretter für sehr spannende Geschichten sehr, sehr okay.
Sehr gut. Dann sind wir jetzt am Ende dieser 21. Folge angelangt. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht und ihr fandet es interessant. Ihr solltet jetzt aber auf jeden Fall noch dranbleiben, weil wir losen jetzt den nächsten Buchstaben für Domescu aus und können uns dann in 2 Wochen auf wahrscheinlich eine wieder sehr spannende und informative Folge freuen.
Das will ich hoffen. Gib mir schnell den Buchstaben, damit ich weiß, worum es gehen wird.
Ich sag A, du sagst Stopp. A.
Stopp.
A, wie Aconcagua.
Okay, den hatten wir schon. Das war unsere allererste Folge. Das heißt, der wird's nicht.
Schade, ich hatte schon mal wieder Lust auf eine neue Bergexpeditionsgeschichte, aber du darfst natürlich sehr gerne uns an einen neuen Ort führen.
Okay, let's see. Ich freue mich drauf, ich werde mich dann demnächst mal ransetzen, damit ihr dann auch rechtzeitig was habt. Und bis dahin würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank Nicole fürs Erzählen. Wir hören uns in 2 Wochen.
Bis dann.